wunderbar, mal wieder in eurer Mitte zu sein. Und noch viel wunderbarer ist es, was ich hier sehen kann. Was hat sich eure Gemeinde verändert? Groß, herrlich, in jeder Beziehung. Wunderbar. Und vielen Menschen, ich freue mich mit euch, vor allen Dingen auch mit Wolfgang. Ich dachte, es ist gar nicht nötig hier in diesem Raum. Bitte? Danke, danke. Alles ist heute live. Und ich denke, besonders ist es eine Freude unseres lieben Bruders Wolfgang und Ute, die viel gefleht haben mit vielen von hier, dass sie dieses Haus so verändern könnten und dass sie die Gemeinde groß und lebendig sehen, und das ist Wirklichkeit geworden. Ich möchte euch dazu wirklich gratulieren von ganzem Herzen. Es ist wunderschön. Und ich habe mich heute Morgen gefragt oder gestern, was soll ich dem Predigttext für eine Überschrift geben? Ihr habt sie mir heute Morgen ins Herz gesungen. Da heißt es in einem eurer Lieder: Ich weiß, mein Gott ist größer. Halleluja. Das sehe ich auch in diesem Haus und dem, was hier geschieht. Mein Gott ist größer. Er ist Sieger, er ist stärker als alles. Er ist weiser. Er hat die Antwort, wo wir vor Problemen rätseln und fragen, was kann nur aus dieser Situation raus helfen, wenn ich jetzt so die Politiker und Experten sehe, wie die rätseln um die Pandemie, diese Corona-Krise, dann siehst du, wie die Menschen ratlos sind und das eine, was sie angeben, bei anderen kritisiert wird und sie wissen alles besser, und es ist in unserem Land darüber großer Streit da. Die einen, die wollen um jeden Preis so schnell wie möglich geimpft werden, und die anderen, ja nicht. Das ist eine Katastrophe, tu das nicht. Und was sind und haben die Menschen Ängste und sind voller Ängste, und wir dürfen mittendrin, wenn wir auf Jesus schauen, ruhen und wissen, er hat alles in seiner Hand. Ich möchte ein Wort aus Matthäus 8, 23 bis 27 lesen. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe da, er hob sich ein großes Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt war, und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stund auf und betreute, es ist eigenartig alt noch geschrieben, den Wind und das Meer, da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorsam ist? Eine Geschichte, die unsere eigene Geschichte sein könnte. Wie oft sind wir alle durch Krisen, durch Probleme gegangen, wo wir ganz verzweifelt waren, wo wir voller Angst waren. Da ist eines deiner Kinder krank, oder da ist deine Frau oder dein Ehemann krank, und du hörst vom Arzt nur beängstigende Nachrichten. Oder da stehst du in einer Prüfung und du bist voller Angst und voller Zweifel. Und da ist einer, der mittendrin schläft und den das scheinbar gar nicht kümmert. Und das erleben auch wir Christen, dass wir dann denken, wo ist jetzt Gott? Warum greift er nicht ein? Und Menschen sind dann völlig verzagt und sind vielleicht so wie hier diese Jünger. Aber in der Bibel wird die Überwindung der Furcht verkündigt. Die Bibel, das Evangelium, Jesus Christus, ist der Triumphschrei Gottes gegen alle Furcht. Die Furcht, die wie so ein Urfeind den Menschen im Nacken sitzt. Und noch schlimmer, im Herzen drin. Denn das Herz ist einfach das Zentrum in unserem Leben. Und die Angst, die höhlt uns dann völlig aus, bis wir plötzlich widerstandslos und machtlos zusammenklappen. Sie zerfrisst und zernagt heimlich alle Fäden, die den Menschen mit Gott und den Mitmenschen verbindet. Und wenn er dann die Menschen, die Furcht, den Menschen völlig in der Klammer hat, dann zerreißt sie und ihn und wir sind verzweifeln und der Mensch sinkt unter dem Gelächter der Hölle zusammen. Hier so eine Geschichte, die die Bibel uns einfach schildert, um uns zu zeigen, wie Gott eingreift, wenn wir uns an ihn wenden. Wenn alle verzweifeln und die Hölle uns anzugrinsen scheint, dann sind wir scheinbar ganz allein mit dieser Furcht. Und sie zeigt uns ihr wahres Gesicht. Wenn die Furcht sich nackt vor uns enthüllt, wenn wir in schauriger Einsamkeit sind, und das erleben ja jetzt die Menschen, wenn sie im Krankenhaus sind. Mein Schwiegervater ist 89 und meine Schwiegermutter 88. Und sie redet bei jedem Anrufen, wir rufen ihr regelmäßig an, in dem Alter weiß man ja nie, wann der andere plötzlich geht. Das weiß man auch in meinem nicht. Selbst bei jungen Menschen kann es jeden Tag sein. Aber in dem Alter ist es einfach normal. Und sie sagt uns alle Zeit, wir haben die Jahre weit überschritten. Das biblische Alter ist 70 und wenn es hochkommt, ist es 80. Und jetzt bin ich 88 und Ernst ist 89. Was soll mit uns geschehen? Ich gehe gern nach Hause. Da ist mein Ziel. Aber sie redet nie von irgendwie negativ, sondern freut sich, dass sie in Gottes Hand ist. Und doch, als jetzt ihr Mann plötzlich einen Schlaganfall hatte, äußerlich sieht man ihm nichts davon an, er redet auch noch, aber er sagt, ich kann nicht mehr schreiben. Und in der Unterhaltung merkt man dann, dass das Kurzzeitgedächtnis irgendwo unterbrochen ist. Sie wollte gern zu ihm, aber sie kann nicht mehr zu ihm. Ins Krankenhaus darf man nicht rein. Niemand. Und da ist er eben ganz allein. Und das ist das Schlimmste, wenn du krank bist und wenn dir es nicht gut geht, wenn du ganz alleine bist. Und dieses Alleinsein, das ist oft ein Resultat auch ohne Corona ein Resultat der Furcht. Diese Männer, die dort auf dem Meer waren, in einem kleinen Boot, das für sie ein gewohnter Aufenthaltsort war, wo Petrus und Johannes und all diese Fischerleute sehr sich drin auskannten, das war für sie zu Hause. Und als die da ins Boot stiegen und ein wunderbarer Tag hinter ihnen lag, die Sonne vielleicht noch auf dem Wasser spiegelte und alles war da, da dachten die ja nichts Schlechtes. Und plötzlich, mitten auf dem See, da erhebt sich hier, sagt die Übersetzung, ein Ungestüm im Meer. Die neueste Übersetzung von Luther schreibt, und es war ein Beben unter dem Meer. Nun, ich hatte keine Möglichkeit nachzuprüfen, was dort genau im Urtext steht, ob da tatsächlich so ein Beben war wie ein Erdbeben unter dem Meer. Das gibt es ja immer wieder. Und wir haben eines erlebt vor einigen Jahren, als der große Tsunami im Südostasien war. Und das hat ja immerhin, ich glaube, 280.000 Tote gegeben dort. Das war ein Beben unter dem Meer. Und ich könnte mir vorstellen, dort an dieser Verlängerung des Rift Valleys von Afrika, das ist ja die tiefste Stelle auf der Erde. Nirgendwo gibt es einen Ort tiefer als das Tote Meer. Das Tote Meer, das immerhin 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Und dann die Verlängerung der Jordangraben, selbst der See Genezareth ist noch 200 Meter unter dem Meer. Und dass dort Beben sein können, wäre nichts Außergewöhnliches. In der Verlängerung nach Süden gibt es sehr viele, ganze Reihe von Vulkane an der Stelle. Wir wissen nicht, was die Ursache war. Sie hatten keine Ahnung damals davon. Und sie erlebten nur, dass urplötzlich ein gewaltiges Toben des Meeres begann. Und dass plötzlich alle ihre Erfahrungen, all das, was sie hatten an Sicherheiten, worauf sie sich verlassen konnten normalerweise, dass das alles nicht mehr galt. Und dass das Wasser mit den Wellen das Boot bedeckte und sie plötzlich auch als erfahrene Fischer, nicht als irgendwelcher, der als Tourist dort ist und für den das chaotisch sein war sicher. Nein, als erfahrene Fischerleute, die waren plötzlich hoffnungslos. Und da ist einer, der schläft im Boot. Der Jesus hat so viel gearbeitet. Tag für Tag, da heißt in der Bibel, dass er nicht Zeit hatte zum Essen. So viel arbeitete Jesus. Er war ständig unterwegs, um Menschen zu helfen, um den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Und dann wiederum die Nächte, die er vor Gott zubrachte, um für die Welt zu beten. Für dich und für mich. Er suchte die Gegenwart seines Vaters. Und ich denke, das ist etwas, was uns heute so viel fehlt. Hier, ihr habt jetzt so ein wunderschönes Haus. Wenn ihr das mit Gebet erfüllt in eurem täglichen Leben, nicht nur hier im Haus, sondern im täglichen Leben, dann hat es eine Auswirkung auf Laupheim, auf die ganze Umgebung, auf Ulm, auf Friedrichshafen, auf Ravensburg, auf alle Orte hier, ja, unser Land und möglicherweise darüber hinaus. Wenn wir Gottes Gegenwart suchen, der Jesus, Der hat so viel Zeit für die Welt eingesetzt und gebracht, dass er, wenn er nicht am Arbeiten war, selbst in einem Boot mitten im Sturm selig schlief. Und die Jünger, die waren daneben ausgehöhlt von der Angst. Da war nichts mehr da an Zuversicht. Alles, was sie in sich hatten an Erfahrung, zählte jetzt nichts mehr. Sie sahen nur eins: wir gehen unter. Und da kommt die Angst und bedroht uns und spricht zu uns und zeigt uns Bilder, Fratzen vor unsere Augen, zeigt vielleicht zu Hause die Familie, die Kinder, wie die weinen, weil ihr Papa nicht mehr da ist, weil der ihr auf dem See umgekommen ist. Und man sieht all die Konsequenzen, malt sich die aus und wird selbst gelähmt. Und da ist die Furcht da und kontrolliert den Menschen. Und ich habe von Bodelschwing mal etwas darüber gelesen. Da schreibt er darüber und schildert, wie einer dieser Männer dann plötzlich spürt, wie er keine Kraft mehr in den Händen hat, um die Ruder zu ziehen, und wie er im Kopf alles durcheinander geht, wie er völlig gelähmt ist. Hör deine Stimme, ich bin's, die Furcht, ich hab dich jetzt im Griff. Und da schreit dieser Jünger plötzlich laut: die Furcht ist hier, die Furcht hat mich gepackt. Und alle hören's und plötzlich begreifen's alle: die Furcht ist da und sie sind alle gepackt von der Furcht. Wo alles so dann zusammensinkt in sich, da plötzlich kommt ein anderer Schrei: aber Christus Jesus ist im Wort. Und das macht den Unterschied. Und da geht einer zu Jesus und weckt ihn auf, der von diesem Sturm nicht geweckt wurde, der sicher war, auch im Sturm. Und das dürfen wir wissen: der Jesus, selbst wenn er ihn äußerlich aufwecken musste, er war präsent, auch in dieser Situation. Und wir dürfen wissen, auch dann, wenn wir nichts davon merken, dass er da ist, auch jetzt in dieser Pandemie, er, Jesus, ist da.
Ja.
Ich habe nie sowas bei mir. Ich habe sowas um. Dankeschön. Dann lege ich das mal auf die Seite. Jedenfalls, der Jesus, das ist auch stärker. Ja, schon, klar, aber trotzdem höre ich, dass das stärkere Reaktion hat im Moment. Jedenfalls, der Jesus ist immer präsent, auch wenn wir im Moment nichts davon merken. Viele der Leute denken: warum hört denn Gott unser Schreien nicht? Denn es gibt ja doch auch in Deutschland Leute, die zu Gott schreien. Und du kannst dir vorstellen, dass in Indien, wo allein gestern 400.000 neue Corona-Fälle waren, dass da manch einer zu Gott schreit. Es gibt ja dort zwar nicht viele Christen, aber die da sind, die wissen zu beten. Und du kannst sicher sein, jetzt zu Gott schreien und sich wundern, warum ist keine Antwort da? Ich war ja gerade wieder in Kamerun und kam zurück, und da sind einige unserer Pastoren gestorben durch die Corona-Pandemie. Direkt neben der, unserem Krankenhaus wohnt einer, der heißt Kamerun, so wie das Land. Und der ist auch innerhalb der Mission verantwortlich gewesen für alle Kontakte zu den Behörden. Und der starb plötzlich ohne irgendwelche Voranzeichen an dieser Pandemie. Innerhalb 2 Tagen war er weg. Und ganz andere noch, wobei man in Afrika dann nicht immer weiß, ob es wirklich von diesem Virus ist oder was anders. Es wird dann doch wenig getestet. Aber wir haben im Sudan eine neue Station begonnen. Das heißt, unser Christian hat dort eine kurze Evangelisation gehalten und hat anschließend einen jungen Bibelschüler, Absolventen vielmehr, der Bibelschule dorthin gesandt. Und wir haben ihn zum Teil am Anfang mit unterstützt als Pastor für diese neue Gemeinde. Total islamisch die Gegend, direkt an der Grenze zum Sudan, und das war im Tschad. Und plötzlich kriegen wir einen Anruf, dass dieser junge Pastor über Nacht gestorben ist. Ich denke, er ist um die 30. Und da erwartet es ja niemand. Und du fragst ihn dann, warum lässt Gott das zu? Warum greift er nicht ein? Und viele haben das so erlebt. Und dann siehst du im Neuen Testament, wie der Hass der religiösen Leute gegen die Christen so stark waren, dass sie auch die Oberen dazu bewegten. Und Herodes merkte, das gefällt diesen religiösen Fanatikern und lässt einige der leitenden Apostel und der Gemeinde dort ergreifen und enthauptet den Jakobus und merkt, oh, da kriege ich mehr Sympathie beim Volk, zumindest bei diesen Fanatikern, und lässt auch Petrus einsperren. Und er liegt dort in Ketten zwischen 2 Soldaten. Und das Interessante ist, während Jakobus enthauptet wird, erlebt Petrus, dass ein Engel ihn des Nachts weckt und sagt, steh auf und leg deinen Mantel an. Und dann fallen seine Ketten von der Hand zwischen den Soldaten drin. Und der Engel geht mit ihm hinaus durch das erste Tor, durch das zweite, ein eisernes Tor, das in die Stadt hineinführt. Und das öffnet sich von alleine. Und er lebt dabei, dass Gott wirkt. Aber ein Jakobus hat nichts davon gemerkt. Und er diente Gott genauso. Und manchmal verstehen wir nicht die Wege Gottes. Und doch dürfen wir wissen, Gott weiß, was er tut, und er sieht das Beste für uns alle vor, auch für den Jakobus. Und wenn wir den Jakobus fragen könnten heute, dann würde der uns sagen, wie gut es war, dass Gott es zuließ, dass er dann nach Hause gehen konnte. Das heißt, dass Herodes dazu beitrug, dass er plötzlich im Himmel war. Und Gottes Wege sind eben unbegreiflich für uns. Aber wenn wir dann in seiner Gegenwart sind, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm reden, dann dürfen wir erfahren, dass er uns Antwort gibt, dass er mit uns redet. Vielleicht ganz anders manchmal die Antwort, als wir denken. Nein, Gott antwortet nicht immer so, wie wir denken. Große Männer Gottes haben das erlebt, durch die ganze Geschichte durch. Wenn du dir überlegst, dass von all den 12 Aposteln nur ein einziger eines natürlichen Todes gestorben ist. Alle anderen wurden entweder geköpft, verbrannt, ans Kreuz geschlagen, irgendwie haben sie ihnen das Leben genommen. Und von Petrus wird gesagt, dass er, als sie ihn kreuzigen wollten, sagt, nicht so wie mein Herr. Und er hätte darum gebeten, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wird. So wird jedenfalls berichtet. Und sie lobten und priesen Gott in ihrem Sterben. Viele haben gejubelt, als sie vor der Hinrichtung standen. Und zwar unmittelbar davor und noch im Sterben. Aber Gottes Reden ist so unterschiedlich. Und doch dürfen wir wissen, er hat alles in seiner Hand. Er weiß, warum er auch den Sturm zulässt. Der geht an ihm vorbei. Nichts in dieser Welt geschieht ohne das Wissen Gottes, auch in deinem Leben. Und er will dir durch diese Situation nur seine Größe klar machen, dass du lernst, in der Not, in der Furcht ihm zu vertrauen. Dass du lernst, mehr seine Gegenwart zu suchen. Und darf ich dir sagen, als jemand, der, wenn der doch einige Jahre auf dem Buckel hat, wird bald 75, und ich habe viel, viel erlebt, auch an Not, an Krankheit ohnehin. Von Kindheit auf, ich bin ja durch ein Wunder Gottes damals von einer unheilbaren Herzkrankheit, durch die ich weiß nicht genau wie oft, wiederbelebt wurde, weil das Herz total aufhörte zu schlagen. Ich hatte Probleme mit dem Rücken so schlimm, dass ich fast gelähmt war, dass ich im Bett im Krankenhaus ins Kissen gebissen habe, damit ich nicht laut schrie, und war durch Malaria so oft schwerst krank, Fieber noch und noch, habe alles auf den Kopf gesehen. Und mitten in dem durfte ich erleben, Gott ist nahe. Einmal lag ich für mehrere Wochen in der Uni in Tübingen in Quarantäne, weil die nicht wussten, was ich hatte, nachdem das Fieber durch alle Medikamente, die sie hatten, nicht runterging. Jeden Tag 41,5. Und deshalb steckten sie mich eben in Quarantäne. Es war nicht klar, es gibt ja verschiedene Dengue-Fieber, Lassa-Fieber, Ebola und was es da so alles gibt, auch in Afrika. Und deshalb haben sie mich da rein, und eine Ärztin, die übrigens aus Russland war, die sagte mir, sie entschuldigen, dass wir sie in Quarantäne begeben müssen, sagte ich, da müssen Sie sie nicht entschuldigen. Sagte sie, ich habe keine Angst davor. Das ist ja nicht bedrohlich. Sagt sie, sie wissen wahrscheinlich gar nicht richtig, was Quarantäne ist. Da können Sie mit niemand Kontakt haben. Sagt doch, ich bin nicht alleine. Sagt, nein, Sie können niemanden bei sich haben. Auch Ihre Frau nicht. Sag doch, ich habe jemanden bei mir. Und mit dem rede ich jeden Tag. Und der versteht mich und liebt mich. Wie, sagt sie. Sag, ja, das ist Jesus. Und ich habe ihn erlebt, so real in meinem Leben. Ich weiß, er antwortet. Und an ihm geht nichts vorbei, auch wenn ich jetzt dieses Fieber habe. Ich bin da nicht besorgt. Und wenn ich sterben sollte, dann bin ich auch nicht besorgt, denn dann gehe ich zu meinem Heiland. Und es gibt keinen schöneren Platz als bei ihm. Er hat gebeten, Johannes 17, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, meine Herrlichkeit sehen soll. Ich will sie nehmen, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und das wird 100-mal schöner sein als all das, was wir auf Erden erleben können. Der Nawalny, der hat ja einen Film gedreht über die Verbrechen, auch finanziell, von Putin, wobei das natürlich aus dem Blick des Oppositionellen geschehen ist. Und da sieht man einen fantastischen Palast auf der Krim dort. Seit da hat er etwas gebaut. Großartig für sich. Nun, ich weiß nicht, was da Wirklichkeit ist, aber lass mich sagen, selbst dieser Palast ist nichts im Verhältnis zu dem, was Gott für die Seinen im Himmel in der Herrlichkeit vorbereitet hat. Wenn du nach Rumänien gehst, da sind sicher einige schon von hier gewesen, ich denke, vor Jahren sind auch welche runtergefahren und haben Hilfstransporte geleistet. In Rumänien ist in Bukarest der größte Palast in der ganzen Welt, mit mehr Zimmern als irgendein anderes Gebäude weltweit. Und wenn du da hingehst, unfassbar, was da ein Mann für sich gebaut hat. Aber lass mich dir sagen, all dieser Prunk ist nichts gegenüber dem, was Gott für uns bereitet hat. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz oder Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Auch für dich hat er es bereitet, auch für mich. Und so ist es dort gewesen, als die Jünger zu Jesus gingen, plötzlich erlebten sie Gottes Herrlichkeit. So, dass sie alle auf die Knie fielen und ihn anbeteten und ihm sagten oder sich selber fragen, wer ist dieser Mann, dass ihm selbst Wind und Wellen, ja, die ganzen Mächte der Natur untergeben sind. Er möchte uns zeigen, dass er größer ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Aber er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Dass wir nicht mehr unsere Selbstsicherheit haben. Ich denke, das war ganz wichtig für einen Petrus und Jakobus und Johannes, sie alle miteinander, diese Fischerleute, dass sie erkennen, selbst dort, wo sie dachten, das beherrsche ich. Hier bin ich Meister, das ist mein Metier. Dass selbst da sie erkennen müssen, nein, auch hier habe ich nicht alle Macht. Und dass er begreift, dass einer, der größer ist. Dass wir ihn wirklich, in ihn unser ganzes Vertrauen legen. Dass wir in ihm wissen, er macht keine Fehler. Er sieht mich und er liebt mich. Er sieht auch jetzt dieses Unwetter. Und dort in der Not erleben sie dann, wie Gott eben eingreift. Und wie sie sprachlos sind darüber, wie alles menschliche Wissen da zunichte wird. Und nur eins klar ist, Gott ist größer. Ist uns klar, dass gerade in der größten Not Gott sich uns offenbaren will? Dass gerade in der größten Not er zu uns redet. ist uns auch klar, dass wenn wir mit Jesus gehen, wir mit ihm Nöte und Ängste erleben, die wir vorher nicht erlebt haben? Jawohl, wenn Jesus irgendwo bei uns ist, da kommt der Angriff des Feindes. Und wo immer ein Wunder in der Bibel geschah, da war der Hass der Religiösen gegen umso größer. Stell dir vor, da weckt Jesus den 4 Tage vorher verstorbenen Lazarus auf. Und seine Schwester sagt, Herr, er stinkt schon. Und Jesus geht zum Grab und sagt, roll den Stein weg. Steht davor, preist sein Gott. Und dann ruft er, Lazarus, komm heraus. Und plötzlich steht der Lazarus, obwohl er eingebunden ist, in diese Grabtücher. Und so ein Grabtuch ist sicher etwa 20 Meter lang. Wir hatten ja vor ein paar Jahren den König von Gaundere bei uns zu Hause. Und dann gingen wir zum Oberbürgermeister nach Ulm. Und ich sagte ihm, Majestät, haben Sie nicht Ihr normales Gewand von Kamun dabei? Es wäre so interessant, wenn Sie beim Oberbürgermeister in dieser typisch afrikanischen königlichen Kluft da auftreten würden. Und er sagt, ich habe alles dabei, nur nicht meinen Turban. Ich sage, das ist ja einfach. Weißen Stoff kann man hier auch kriegen. Und er sagte, aber das ist sehr lang. Dann habe ich in einem Laden in Ulm das längste Stück Stoff, das sie hatten, gekauft. Ich glaube, es war 14 Meter. Sie hatten kein anderes dieser Art da. Und er sagte, naja, das geht so, aber eigentlich sollte es länger sein. Und das war nur, um den Kopf einzubinden, den Turban. Kannst du dir vorstellen, wie das Leichentuch ist. Und wenn das um dich herum gewickelt ist, da kannst du nicht gehen. Aber Jesus steht da vor ihnen. Der Lazarus steht da vor ihnen auf den Befehl, Jesus, Lazarus, komm heraus. Und das erleben die alle. Und während das Volk im Großen und Ganzen so sprachlos ist und Gott preist und lobt und viele gläubig werden an Jesus und sagen, er ist wahrhaftig der, der uns verheißen wurde, der Messias. Die anderen sagen, jetzt ist Zeit, er muss sterben, sonst wird ihm alles Volk nachlaufen. Das war das Resultat dieses großen Wunders. Und das ist nicht nur einmal geschehen. Er heilt den Gelähmten am Sabbat, er muss sterben. Immer wieder, wenn Jesus seine Macht offenbart, da kommt der Hass der Gegner ganz offensiv und frech heraus. Und das dürfen wir auch erleben. Wenn Gott sich unter uns offenbart, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn da plötzlich Gegner da sind. Auch wenn ihr so einen schönen Saal jetzt habt und dadurch sicher auch mehr Menschen zu euch kommen, werdet ihr erleben, wie religiöse Gegner sie aufmachen. Aber seid nicht besorgt darum, wenn selbst die Hölle tobt. Gerade dann zeigt Jesus seine Größe. Das ist sehr wichtig zu wissen. Und deshalb machen wir uns bereit. Jesus hat sich verherrlicht am Kreuz. Das Kreuz ist die größte Demonstration seiner Liebe. Und wenn du denkst, ob Gott denn schweigt, ob Gott denn nicht eingreift, dann schau auf das Kreuz. Und manchmal wäre es nicht schlecht, auf den Gekreuzigten da zu sehen, obwohl er nicht mehr dort hängt. Aber als der dort hing, da sah es auch aus, als ob Gott schweigen würde, als ob es Gott egal wäre. Und als er rief, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da kam eben keine Antwort äußerlich, gar nichts. Aber vergessen wir nicht, Gott hat ihn nicht verlassen. Er war dabei und er hat ihn da durchgetragen und das führte zur größten Herrlichkeit, zum größten Triumph. Und seitdem sitzt Jesus zur Rechten der Herrlichkeit Gottes. Und er möchte auch uns, wenn wir mit ihm gehen und wenn wir mit ihm gehen wollen zum Ziel, dann sagt er, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wenn wir ihm folgen, dann haben wir das Kreuz. Und an dem Kreuz soll unser Ich sterben, unser Stolz. All das, was uns hindert, aber auch all das, worauf wir uns verließen, wo wir drauf stolz waren, das soll sterben, um dann am Ende mit ihm in seiner Herrlichkeit zu sein. Wer möchte nicht seine Herrlichkeit erleben? Bodelschwing, das habe ich mir da aufgeschrieben, schrieb, kein Mensch muss durch so viel Angst und Furcht hindurch wie der Christ. Aber das darf ihn nicht verwundern, denn Christus ist der Gekreuzigte und ungekreuzigt kommt kein Christ zum Leben. So wird er es mit Christus zusammen leiden und durchmachen, aber wird immer auf den sehen, der mit ihm im Schiff ist und alsbald aufstehen kann, und das Meer bedrohen, dass es ganz still wird. Dass uns das ganz klar wird. Er ist nicht da theoretisch, sondern er ist da, damit wir ihn aufsuchen. Damit wir in seine Nähe kommen und seine Hilfe erleben. Und seinen Segen erleben, dass er uns umarmen kann mit seiner Liebe und uns sagen kann, ich habe dich eh und je geliebt, du bist mein. Ist dir klar, dass du sein bist? Wenn du dieses von ihm nicht erbeten hast, wenn du ihm nicht das Ja gegeben hast, du kannst ihm noch so viel Sympathie gegenüber haben, du kannst ihn bewundern, das genügt nicht. Du musst ihm ganz persönlich das Ja geben und sagen, ich brauche dich, Herr Jesus. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Vergebung. Ich will dein sein. Ich will dir gehören. Nimm mich an, Herr Jesus. Und dann kannst du ihm sagen, ich habe dich lieb. Und ich hoffe, dass wir das alle von Herzen sagen können, weil wir überwältigt sind von seiner Liebe. Die Jünger dort in der Bibel, von denen lesen wir, sie verwunderten sich. Sie erlebte, dass das tosende Meer ganz stille wurde. Wir dürfen erleben, wie die Schwierigkeiten plötzlich alle Wellen sich legen und wir nur noch verwundert auf Jesus schauen. Vorher schaut alles auf das Problem und dann schauen wir nur noch bewundernd, dankend auf Jesus. Amen. Lieber Vater, du bist einzigartig. Du liebst uns so sehr, dass du das Beste für uns geopfert hast. Dein Liebstes, Jesus. Und du, Herr Jesus, dass du dich selbst gegeben hast für uns, für jeden Einzelnen, auch für mich. Du liebst uns und willst uns deine Liebe zeigen. Oh, lass uns jeden erfahren, wie einzigartig diese deine Liebe ist. Wie wunderbar es ist, mitten in der Not zu erleben, ich habe einen herrlichen Heiland. Er hilft mir, wo immer ich gehe. Ich will seine Wunder bezeugen, dass jeder es sehe. Schenke das, dass wir als die Gemeinde hier in Laupheim so von deinen Wundern zeugen, dass sie alle es sehen können. Segne du jeden Einzelnen. Und Herr, wenn da wir hier krank sind, rühre du sie an. Heile sie. Im Namen Jesu verherrliche du dich. Gebrauche du meine lieben Brüder und Schwestern hier in mächtiger Weise. Und du hast ihnen dieses wunderbare Haus geschenkt. Sie haben viel dafür gearbeitet. Aber du hast das Gelingen geschenkt. Ich bitte dich, füll dieses Haus so mit deiner Herrlichkeit, dass sie sich fühlen wie die Jünger nachher in dem Schiff mit Jesus, als der Toben der Wellen zu Ende war und des Sturmes. Herr, Sie sitzen hier in diesem Kirchenschiff, so wie man früher sagte. Verherrliche du dich darin. Gebrauche du meinen lieben Bruder Wolfgang, seine liebe Ute und die anderen Geschwister hier in einzigartiger Weise. Amen.